Das Thema heißt jetzt das Staatsbewusstsein der Moslems und das Reichsgottesverständnis im Neuen Testament. Ich möchte mich streng an dieses Thema halten, obwohl vorhin ja bereits deutlich geworden ist, dass wenn man schon Reichsgottesverständnis im Neuen Testament mit dem Islam vergleicht, dann müsste man das Verständnis von Theokratie, von Gottesherrschaft im Islam miteinander vergleichen. Aber ich denke, es ist auch in dieser Fassung sinnvoll und ich hoffe, dass dies deutlich wird. Ich möchte das Thema in 6 Unterabschnitten entfalten. Erstens Mohammed und seine soziale und politische Umwelt. Zweitens, wie sich das muslimische Staatsbewusstsein in Koran und Tradition niedergeschlagen hat. Dann drittens, das Ringen um das muslimische Staatsverständnis in der Neuzeit. Viertens, das Verständnis des Reiches Gottes im Neuen Testament. Und fünftens, und das ist mir dann sehr wichtig, Versuch einer Wertung. Und schließlich sechstens Konsequenzen für unsere Verkündigung. Erstens Mohammed und seine soziale und politische Umwelt. Mohammed ist in dem Stadtstaat Mekka aufgewachsen. Als Handelsherr hatte er Kontakt zu den frei lebenden Beduinenstämmen der arabischen Halbinsel, welche anlässlich der Märkte, Messen und Wallfahrten nach Mekka kamen. Durch Reisende und eigene Reisen hatte Mohammed aber auch Kenntnis von der weiteren Umwelt erhalten. Er wusste um das christliche oströmische Kaiserreich mit der Hauptstadt Byzanz und um das persische Sassanidenreich, in welchem der Zoroastrismus Staatsreligion war. Durch diese beiden Großreiche wurde ihm die Einheit von Glaube und Staat vor Augen geführt. In Byzanz war der Kaiser letztlich oberster Herr der Kirche, welche als Reichskirche auch in dogmatischen Entscheidungen von ihm abhängig war. Vermutlich wusste Mohammed auch um die Spaltungen und kirchlichen Kämpfe innerhalb Ostroms, um die herrschende griechisch-orthodoxe Kirche und die oppositionellen monophysitischen Volkskirchen in Ägypten, Syrien und Armenien. Die Zerstrittenheit der christlichen Welt wird im Koran oft angesprochen. Offensichtlich formte sich in Mohammed schon bald das Ideal eines Gemeinwesens, in welchem Glaube und öffentliche Ordnung eins sind. Also ein Staat, der von den Geboten Gottes bestimmt wird, wie er sie verstand. Bekanntlich gelang es ja Mohammed in Medina, solch ein einheitliches Gemeinwesen unter seiner Führung zu schaffen. Als Empfänger von Gottes autoritativer Offenbarung wusste sich Mohammed als Vertreter des göttlichen Willens. Letztlich regierte, nach seiner Meinung, Gott das Gemeinwesen, aber er tat dies durch seinen bevollmächtigten Gesandten. Im Namen und Auftrag Gottes wurde Mohammed zum religiösen und weltlichen Führer des Staates, wo beides im Islam der Theorie nach nicht zu trennen ist. Mohammed hatte also ein positives Verhältnis zur staatlichen Macht, auch wenn er diese in der Abhängigkeit von Gottes Geboten sehen wollte. Mohammed und mit ihm die Muslime sind also nicht grundsätzlich staatskritisch bzw. machtkritisch eingestellt. Während wir in der Bibel schon im Alten Testament Texte finden, die die übliche staatliche Ordnung, zum Beispiel die Einführung des Königtums unter Saul, kritisch sehen, und im Neuen Testament dann durchgängig vorausgesetzt wird, dass die Gemeinde Jesu das endzeitliche Gottesvolk ist, unterwegs in einer gottfeindlichen Welt, angefochten und verfolgt von staatlichen Organen, eigentlich ein Fremdkörper in dieser Welt, wollte Mohammed Gottes Glaube und staatliche Macht in Harmonie miteinander bringen. Und der tiefste Grund dafür ist wohl, denke ich, dass Mohammed die Radikalität des menschlichen Falls nicht erkannt hat. Die Tiefe des Bruchs zwischen Gott und Mensch. Für ihn war Sünde wohl eine Neigung des Menschen, eine Schwäche, aber nicht wie in der Heiligen Schrift die Empörung des Menschen gegen Gott. Biblisch geht es bei der Sünde ja gerade um die Machtfrage, Gott oder der Mensch, sein Wollen wie Gott. Adam wollte seine von Gott gesetzte Grenze überschreiten. Das ist seine Sünde. Und dies hat Mohammed in seiner letzten Tiefe nicht erkannt. Und die Frage ist, hat er deshalb die menschliche Macht so verharmlost? Hat er deshalb die Machtlosigkeit Jesu am Kreuz so wenig begreifen können? Ist er selbst deshalb dem Sog der Macht erlegen und von einem religiösen Prediger zum religiös getarnten Machtpolitiker geworden? Der Islam verharmlost die Macht. Das ist im Grunde sein Dilemma. Denn er musste in seiner Geschichte bitter erfahren, wie die Realität menschlicher Macht aussieht. Wir haben es vorhin gehört, sofort nach Mohammeds Tod kam es zum ersten Machtkampf unter den Anwärtern auf die Nachfolge in der Leitung der muslimischen Gemeinde. Konnte man den ersten vier Kalifen noch bescheinigen, dass sie als Gefährten Mohammeds einigermaßen die religiöse und weltliche Leitung der Gemeinde beieinander hielten, so wird spätestens seit dem Kalifat von Damaskus unter Muawiyah klar, dass die Macht über den Glauben gesiegt hat. Dennoch hält der Islam in seiner Theorie an der Idealisierung der Macht fest, an der religiösen Verbrämung menschlicher Macht, an dem Anspruch, dass die Leiter der islamischen Gemeinde ihre Macht im Auftrage Allahs ausüben. Es wäre nun ein völliges Missverständnis, wenn ich damit sagen wollte, dass die christliche Geschichte geistlicher verlaufen wäre als die islamische. Auch die Gemeinde des Gekreuzigten hat sich in ihrer Geschichte auf die vielfältigste Weise gestritten, bekämpft und dies oft ja auch religiös bemäntelt. Wir denken dabei nicht nur an die Geschichte von Patriarchen und Päpsten, sondern an die vielen kleinen und großen Rivalitäten unter schlichten Christen. Nur, und das ist nun der Unterschied, wir wissen aus Gottes Wort, dass das alles nicht im Sinne Jesu ist, sondern letztlich das Werk des hinterlistigen Gegenspieles. Wir werden immer wieder zurückgerufen zur Ohnmacht des Kreuzes. Im Islam dagegen ist die Macht menschlicher Führer religiös umhüllt. Wenn Muslime ehrlich werden, geben sie das auch zu. Aber sie haben vom Islam her kein Mittel, um die menschliche Macht als die Ursache aller Sünde zu erkennen. Dies ist nur vom Kreuz Jesu her möglich. Zweitens, wie sich das muslimische Staatsbewusstsein in Koran und Traditionen niedergeschlagen hat. Der Koran bekundet ein positives Verhältnis zur Welt. Ich zitiere aus Sure 5, Vers 87, zitiere jeweils nach der Übersetzung von Parit, welche den gewissen Nachteil hat, dass sehr viele erklärende Einschübe im Text sind. Ich kann nicht jeweils sagen, was jetzt original arabischer Text ein erklärender Einschub ist. Ich zitiere jetzt einfach nach Parit. Ihr Gläubigen, erklärt nicht die guten Dinge, die Gott euch erlaubt hat, für verboten. Ihr begeht keine Übertretung. Zitat Ende. Die Welt mit ihren Ordnungen ist also gut, bis auf die Dinge, die Allah verboten hat, zum Beispiel Schweinefleisch, Alkohol und so weiter. Muslime können nicht verstehen, dass wir als Christen ein gebrochenes Verhältnis zur Welt als der wohl guten, aber eben doch gefallenen Schöpfung Gottes haben. Dass wir als Bürger zweier Welten, der vergehenden und der kommenden, uns verstehen, als in der Welt und doch nicht von der Welt. Sie halten das jedenfalls im orthodoxen Islam für schizophren und schöpfungsfeindlich. Dass ein Christ um des Reiches Gottes willen zum Beispiel auf die Ehe, auf ein gutes Einkommen und so weiter verzichtet, empfindet man als weltfremd und versponnen. Der Islam versteht sich als eine Glaubensweise, die dem Menschen keine schweren Lasten auferlegt, sondern es ihm leicht macht. Ich muss hier anfügen, dass das jeweils für den orthodoxen Islam gilt. In der Mystik hat man dies oft anders gesehen. Gemäß dem Koran entspricht die Vielfalt der Völkerwelt dem Willen und nicht einem Strafgericht Gottes, wie wir es aus der Heiligen Schrift von 1. Mose 11 her sehen. In Sure 49, Vers 13 heißt es, ich zitiere, ihr Menschen, wir haben euch geschaffen, indem wir euch von einem männlichen und einem weiblichen Wesen abstammen ließen, und wir haben euch zu Verbänden, arabisch Shu'ub, und Stämmen, arabisch Kabail, gemacht, damit ihr euch aufgrund der genealogischen Verhältnisse untereinander kennt. Für alle Menschen in diesen verschiedenen Völkern und Verbänden gilt gleicherweise die Forderung nach der Unterwerfung unter Gott. Eine besondere vornehme Abstammung ist dagegen nebensächlich. Hier wird deutlich, dass der Islam die Menschheit als eine Einheit unter Gott sieht. Durch den Islam wird die Gleichheit aller Menschen betont. Dabei versteht sich die Gemeinschaft der Muslime, die Umma, als die ideale Gemeinschaft nach Sure 3, Vers 110, ich zitiere, ihr Gläubigen seid die beste Gemeinschaft, die unter Menschen entstanden ist. Ihr gebietet, was recht ist, verbietet, was verwerflich ist und glaubt an Gott. Zitat Ende. Die muslimische Gemeinschaft versteht sich also ähnlich wie die Partei in den sozialistischen Ländern, in denen die Partei gewissermaßen die reine Kerntruppe der egalitären sozialistischen Gesellschaft darstellt. Ebenso ist die islamische Gemeinschaft die Mitte der Völkerwelt. Der Idealzustand der Menschheit wäre erreicht, wenn alle Menschen Muslime geworden sind. Entsprechend heißt es in Sure 2, Vers 143, und so haben wir euch Muslime zu einer in der Mitte stehenden Gemeinschaft gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und der Gesandte über euch Zeuge sei. Der Islam als Religion und Gemeinschaft geht also quer durch die Nationen. Er bringt gewissermaßen die Verschiedenheiten der Nationen auf einen gemeinsamen Nenner. Für die Gesamtheit der Gläubigen gibt es verschiedene Ausdrücke. Ummat an-Nabi, die Gemeinschaft des Propheten, drückt den juristisch-politisch-religiösen Charakter aus. Al-Jama'a, Gemeinschaft, mehr die Glaubensverbundenheit, und Darul Islam, Haus des Islam, oder Darul Adl, Haus der Gerechtigkeit, mehr den politischen Herrschaftsbereich des Islam. Die Gleichheit der Muslime wird sehr stark durch die sogenannten fünf Säulen islamischer Glaubenspraxis ausgedrückt. Beim Glaubensbekenntnis, beim Gebet, beim Fasten, beim Almosengeben und bei der Wallfahrt sind alle Muslime gleich. Ich zitiere aus Sure 49, Vers 10. Die Gläubigen sind doch Brüder. Sorgt also dafür, dass zwischen euren beiden Brüdern Friede und Eintracht herrscht und fürchtet Gott. Louis Gardet bezeichnet den Islam als eine egalitäre Laientheokratie. Hier gibt es keine bevorzugte Priesterschaft. Unter dem Gebot Gottes sind alle gleich. Natürlich geht es auch hier nicht ohne Regierende ab. aber sie werden von Gott beauftragt. Wer dem Gesandten und seinen Nachfolgern, den Khalifen oder deren Beamten gehorcht, der gehorcht Gott. Ich zitiere, die koranischen Grundbestimmungen sind die Richtschnur der Regierungsgewalt und der Maßstab ihrer Autorität. Das Gesetz Gottes ist die Grundlage der Rechtsprechung und der Ausübung der öffentlichen Ämter, sagt Khoury in seinem Buch Die Grundlagen des Islam. Dabei kann die Regierungsgewalt sowohl durch Autorität, arabisch Hukm, als auch durch Beratung, arabisch Shura, ausgeübt werden. Beide müssen sich aber im Rahmen des göttlichen Gebots bewegen. Hukm und Shura lassen die vielfältigsten Staatsformen zu, von der Autokratie, gewissermaßen die Einherrschaft über die Oligarchie, die Herrschaft einer Gruppe, zur konstitutionellen Monarchie, der autoritären Republik, der parlamentarischen Demokratie oder im Extremfall sogar der sozialistischen Volksdemokratie. Allerdings wird kein Zweifel daran gelassen, dass der Idealzustand das Reich von Medina war und die historisch konkreten Muslimstaaten von diesem Ideal doch immer abwichen und bis heute abweichen, besonders seit die islamische Welt in den Sog westlichen Denkens geraten ist. Immer hat es in der Geschichte des Islam, besonders in seinem schiitischen Zweig, Bewegungen gegeben, die zu dem Idealzustand von Medina zurück wollten. Und das beste Beispiel dafür ist die iranische Revolution. Al-Khomeini lässt auch keinen Zweifel daran, dass der wahre islamische Staat alle Muslime umfassen müsste. Letztlich dürfte es nur einen islamischen Staat geben unter einem religiös-politischen Führer. Und es ist folgerichtig, wenn Khomeini versucht, die islamisch-iranische Revolution zur Weltrevolution zu machen. Im Bereich des sunnitischen Islam hat man meistens nicht so radikal gedacht. Man war zufrieden, wenn die Grundprinzipien eines Staates sich nach dem Islam richteten. Als Sinn der politischen Ordnung sah man es hier an, dass im islamischen Staat Gott zu seinem Recht komme und die Muslime muslimisch leben können. Der Staat hat also gewissermaßen den Rahmen für ein geordnetes religiöses Leben zu geben. Damit steht der Staat letztlich im Dienst Gottes und der Gläubigen, aber auch im Dienst der Einheit der weltweiten muslimischen Gemeinde. Wie schon sagte, kommt alle staatliche Autorität letztlich von Gott. Sure 3, Vers 26. Sag, Herr Gott, der du über die Herrschaft verfügst, du gibst die Herrschaft und du entziehst sie wem du willst. Du machst mächtig und du machst niedrig, wen du willst. Deshalb heißt, den menschlichen Autoritäten zu gehorchen, Gott zu gehorchen. Sure 4, Vers 59, ihr Gläubigen, gehorchet Gott und dem Gesandten und denen unter euch, die zu befehlen haben. Als Gesandter Gottes vereinigte Mohammed in sich das, was in späterer Zeit notgedrungen in die drei Gewalten oder obersten Ämter des Staates auseinanderfiel. Die gesetzgebende Gewalt, arabisch Amr, die richtende Gewalt, arabisch Qadda, und die herrschende Gewalt, arabisch Hukm. Der Gesetzgeber, Scharia, ist letztlich Gott selbst durch den Koran. Aber die Gesetze Gottes sind durch die Sunna, das Vorbild des Propheten, durch die Übereinkunft der Gesetzeslehrer, Ijma', und durch Analogieschluss auf die jeweils konkreten und neuen Situationen anzuwenden, woraus dann die Scharia entsteht. Deshalb spielt die Gesetzeswissenschaft im islamischen Staat eine so bedeutende Rolle. Da weder Koran noch Sunna die Einzelheiten einer islamischen Staatsverfassung festgelegt haben, ist den Rechtsgelehrten relativ viel Freiheit gelassen. Deshalb kann auch eine weite Palette von Staatsformen als rechtens anerkannt werden. Der oberste Staatsbeamte in Sachen des islamischen Rechtes ist der Mufti, welcher dem Staat und den einzelnen Gläubigen Rechtsgutachten abgibt. Dabei wird vorausgesetzt, dass ein Mensch Gottes Willen letztlich nicht ergründen kann. Aber Gottes Wille gilt als grundsätzlich gut. Gott handelt nicht willkürlich, sondern weise, Hakim. Die Rechtsgelehrten haben sich zu bemühen, den geoffenbarten Willen Gottes auf die konkrete Situation anzuwenden. Die Voraussetzung für die Übereinkunft der Gelehrten, Ijma', ist also die Denkbemühung, Ijtihad, wobei durchaus die praktische Vernunft walten kann. Vom Mufti zu unterscheiden ist der Qadi, der Richter, welcher die Gesetze auf die vorhandenen Konfliktsituationen anwendet. Im Islam gibt es prinzipiell nur Einzelrichter, aber dieser hat auf die Glaubwürdigkeit der Zeugen großen Wert zu legen. Schließlich müssen wir die Exekutivgewalt nennen, die Regierenden, den Hakim oder den Sultan. Er herrscht durch verschiedene Instrumente, wobei in der Praxis oft der vorgefundene Verwaltungsapparat der eroberten Länder übernommen wurde. Es zeigte sich, dass die wenigen vorbildlichen Einrichtungen des Reiches von Medina nicht ausreichten, um hochentwickelte Kulturländer zu regieren. Auch die Forderung, dass die Hilfsorgane des Staates ausschließlich mit guten Muslimen besetzt sein müssen, ließ sich praktisch nicht durchführen. Die Polizei, Schurta, hat für die öffentliche Ordnung und den Strafvollzug zu sorgen. Sie ist eigentlich nur ein Notbehelf. Zunächst war an eine Art Sittenpolizei, Hisba, gedacht, die als religiöse Einrichtung die Durchführung der religiösen Pflichten zu überwachen hatte. Der Hisba und dem Qadi untersteht der Muhasib, der oberste Kontrolleur der Maße und Gewichte und der Rechtmäßigkeit der Handelsgeschäfte. Unter gewissen Voraussetzungen kann jeder Muslim diese Ämter bekleiden. Voraussetzungen sind Frömmigkeit, Unbescholtenheit, Kenntnis der Gesetze, die Bereitschaft, Rat anzunehmen, da auch Mohammed sich beraten musste, Sure 3, Vers 159, und die Gläubigen sich untereinander beraten sollen, Sure 42, 38. Die Praxis sah freilich oft anders aus. Schon der Sieg Muawiyas über das Haus Alis bei Siffin wurde als der große Sündenfall der islamischen Gemeinschaft betrachtet, denn Muawiya war ein skrupelloser Machtpolitiker. Er konnte deshalb für strenge Muslime nicht mehr als Khalifa gelten, sondern höchstens als ein irdischer Machthaber. Für Muslime war es auch eine große Anfechtung, dass das islamische Reich bald in Teilreiche zerfiel, die sich untereinander befehdeten. Dem kritischen Betrachter konnte es nicht verborgen bleiben, dass letztlich doch die Machthaber über die Gesetzeslehrer und Richter triumphierten, indem sie Menschen nach ihrem Geschmack einsetzten. Wirklich unabhängige Muftis und Richter hat es selten gegeben. Als ein kleines Beispiel mal zwischendurch, als ich in Ägypten war, da war Israel der Erzfeind und die Theologen und Gesetzeslehrer der Al-Azhar mussten das natürlich theologisch begründen. Dann kam die Versöhnungspolitik Sadats, der Friedensschluss mit Israel und die armen Theologen und Rechtsgelehrten und Staatsrechtslehrer mussten das auch wieder begründen, um die staatliche Politik zu rechtfertigen. Und mir taten diese Leute echt leid. Ein Beispiel dafür, wie eben letztlich doch die Politik über den Glauben und das Recht triumphiert. Auch im Steuerwesen musste man Kompromisse hinnehmen. Zakat war eigentlich als eine religiöse Steuer gedacht, aber die Staatssteuer Muskus ließ sich nicht vermeiden. Ein anderes Beispiel, der Qadi sollte nach islamischem Verständnis letztgültige Urteile sprechen können, aber dennoch hat sich in der Neuzeit häufig das Berufungsgericht durchgesetzt. Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit hat in der islamischen Geschichte verschiedene Konsequenzen gehabt. Religiöse Bewegungen haben laufend Reformgedanken an die staatlichen Instanzen herangetragen. Die staatlichen Organe haben sich nie ganz von den religiösen Ansprüchen entfernen können. Auch in Zeiten großer Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit lebte das Ideal in den Herzen der Muslime weiter. Trotz allen Missständen war und ist man stolz darauf, Glied der islamischen Umma zu sein. Und der Gedanke der Einheit der islamischen Umma ist nie völlig erloschen. Dabei lehnten es die Sunniten lieber ab, innere islamische Reformen mit Gewalt herbeizuführen. Blutvergießen war ihnen nur im äußeren Kampf für den Islam möglich, das heißt für die Ausbreitung des islamischen Herrschaftsraumes. In der schiitischen Tradition dagegen war immer das revolutionäre Element lebendig. Das Böse muss mit Gewalt aus der islamischen Gemeinschaft ausgerottet werden. Die heutigen radikalen, terroristischen Gruppen des Islam leben in dieser Tradition. Zum Schluss in diesem zweiten Abschnitt noch Folgendes. Für Heiden ist im islamischen Staat kein Platz. Dagegen aber gelten Juden und Christen als zu schützende Personen, Dhimmi. Sie dürfen gewissermaßen nicht islamische Enklaven im Haus des Islam bilden und ihr religiöses und soziales Eigenleben führen. Sie können sich in ihrer religiösen Rechtsordnung, zum Beispiel im Personenstandsrecht, das heißt bei Ehe, Erbrecht und so weiter, nach Tora, nach Sure 5, Vers 44, beziehungsweise Evangelium, Sure 5, Vers 46 und 47 richten, während für die Muslime in dieser Hinsicht der Koran gilt. Als Entgelt für den gewährten Schutz müssen die Nichtmuslime eine besondere Steuer zahlen, Sure 9, Vers 29, aus welcher der frühe islamische Staat seine Staatskasse füllte, da ja im Reich von Damaskus die meisten Untertanen Nichtmuslime waren. Nach diesem grundlegenden Hauptteil müssen wir nun als nächstes fragen, wie es heute um das muslimische Staatsverständnis bestellt ist. Drittens, das Ringen um das muslimische Staatsverständnis in der Neuzeit. Bis in das 18. Jahrhundert hinein ließ sich das soeben skizzierte muslimische Staatsverständnis einigermaßen aufrechterhalten und in den von muslimischen Mehrheiten regierten Ländern praktizieren. Den Kern der islamischen Welt bildete das Osmanische Reich mit dem Sultan als Kalifen an der Spitze. Aber auch im Bereich des mittleren Afrika, ich denke etwa an das Funschreich im Sudan, im mittleren Asien, in Iran, in der nördlichen Hälfte des indischen Subkontinents und in Ostasien gab es islamische Reiche und Herrschaften. Der westliche Einbruch in diese Welt geschah vor allem durch die Einflussnahme Großbritanniens auf dem indischen Subkontinent sowie die Einmischung Frankreichs und Englands im Bereich des Osmanischen Reiches. Ein wesentliches Datum ist die Eroberung Ägyptens durch Napoleon 1798. Seit dem 18. Jahrhundert wird also die islamische Welt in die Auseinandersetzung mit dem westlichen, der europäischen Aufklärung entstammenden Denken hineingerissen. Die Reaktion schwankt seitdem zwischen Widerstand, Anpassung und vielerlei Kompromissen. Das Ringen ist bis heute im vollen Gang. Es geht um die Frage nach der Herrschaft des Volkes, Demokratie, im Vergleich zur Herrschaft Gottes durch das islamische Gesetz. Kann Demokratie islamisch sein? Es geht um die Frage der Freiheit und Gleichberechtigung aller Bürger in einem islamischen Staat. Wenn aber die Nichtmuslime gleichberechtigt sein sollen, kann die Scharia nicht mehr absolut gelten. Sie muss auf das Personenstandsrecht reduziert werden. Dann aber wird Religion letztlich Privatsache im Sinn der europäischen Aufklärung, eine für traditionell islamisches Denken völlig unmögliche Sache. Allerdings wird von reformerischen Muslimen auch die These vertreten, dass der Staatsislam von Medina eine Perversion des reinen Islam sei, dass also der religiöse Islam der Mekkanerzeit Mohammeds der eigentliche Islam sei. Vor 2 Jahren ist im Sudan eine führende Vertretung dieser Richtung gehängt worden, weil er das öffentlich vertreten hat, Mahmoud Mohammed Taha. Die Konsequenz ist ein toleranter Staat, der offen ist für alle Religionen. In diesem Sinn wird dann von Modernisten auch der Dschihad rein religiös-ethisch verstanden. Dschihad, was wir im Deutschen meistens mit Heiliger Krieg übersetzen, sei vor allem die Bemühung des Gläubigen um Gehorsam gegen Gott und um soziale Hilfe. Der Trend geht jedoch in unseren Tagen in eine andere Richtung, jedenfalls jener Trend, der von den islamischen Aktivisten vertreten wird. Während die religiösen Humanisten sich momentan vielerorts in die Schweigsamkeit zurückgezogen haben. Noch vor 20 Jahren hieß in Ägypten die vom Staat ausgegebene Losung, die Religion ist für Gott, Edin Lillah, der Staat ist für alle, Edaula Lil Jamia, das heißt für Muslime und Kopten in gleicher Weise. Heute heißt die lautstark von der islamischen Basis vorgetragene Forderung, der Staat muss wieder dem Gesetz Gottes, das heißt der Scharia, unterstellt werden. Verbunden ist damit der Ruf nach der Einheit der islamischen Umma. Früher gab es wohl auch verschiedene islamische Reiche, aber sie alle verband die Scharia. Die Trennung von Staat und Scharia und die Aufsplitterung der islamischen Welt in unzählige Nationalstaaten hat den Islam bzw. das Haus des Islam zerrissen. Man meint, dass nur über die Scharia die Einheit der Umma wiederhergestellt werden kann. Auch der Ruf nach einem obersten Imam oder Kalifen verstummt nicht. Die in diesem Jahrhundert geschaffenen islamischen Weltverbände, etwa die Konferenz der Muslimwelt, die Islamische Liga, die Islamische Konferenz und die Islamische Gemeinschaft, werden als ein unvollkommener Ersatz für das Kalifat empfunden, da alle diese Zusammenschlüsse doch letztlich Produkte einer im Westen gewachsenen Konferenztheorie sind. Das Ringen um das rechte Staatsverständnis in der Welt des Islam äußert sich in eine Fülle von Meinungen, Ansätzen und Theorien. Zwischen den radikalen Forderungen nach dem totalen islamischen Staat einerseits und dem total säkularen, demokratischen und liberalen Staat andererseits gibt es eine Fülle von Positionen. Dabei neigen viele überzeugte Muslime durchaus zu Kompromissen. Manche meinen zum Beispiel, dass mit der Einrichtung eines islamischen Staates noch gewartet werden muss, bis die politischen Voraussetzungen dies erlauben. Sie lehnen also eine islamische Revolution nach dem Vorbild Irans ab. Andere begnügen sich mit der Forderung, dass die islamischen Länder sich nur ganz allgemein nach den Prinzipien des Islam ausrichten sollten, aber in den Einzelheiten, zum Beispiel im Strafrecht, durchaus moderne Wege gehen sollten. Ganz grob können wir heute vielleicht 4 muslimische Staatstheorien unterscheiden, von denen es dann wieder manche Varianten gibt. Die erste Theorie möchte ich so umschreiben: Die Muslime sollen als Glaubensgemeinschaft in einem säkularen Staat leben, wie zum Beispiel in Deutschland. Um der Religionsfreiheit willen sollen alle traditionell islamischen Staaten sich in Richtung säkularer Staat bewegen. Die zweite Theorie: In einem islamischen Staat sind die meisten Menschen Muslime. Deshalb ist der Islam die vom Staat zu schützende und zu fördernde Religion. Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass der Austritt aus dem Islam nicht ohne weiteres möglich ist. Der Staat sorgt auch für den Bau von Moscheen und für die Verwaltung der religiösen, das heißt islamischen Stiftungen und bezahlt islamische Theologen und Prediger. Grundsätzlich aber sind auch Nicht-Muslime gleichberechtigte Staatsbürger, auch wenn sie in der Praxis manche Benachteiligungen in Kauf nehmen müssen. So etwa, denke ich, kann die Situation in Ägypten oder Jordanien beschrieben werden. Das dritte Modell: In einem islamischen Staat herrscht Einheit von religiöser und politischer Macht. Der Islam hat alle staatlichen Einrichtungen zu beherrschen. Das gesamte Recht ist nach dem Islam auszurichten, auch das Strafrecht. Wir nennen dies die sogenannte integristische Staatstheorie, die traditionell etwa in Saudi-Arabien, neuerdings wieder im Iran vertreten und praktiziert wird. Juden und Christen sind geduldete Untertanen minderen Rechts, praktisch Ausländer in der angestammten Heimat. Und schließlich das vierte Modell. Es wird die Forderung nach Schaffung eines einheitlichen islamischen Weltreiches erhoben, was natürlich bis heute eine reine Theorie ist. Man streitet sich darum, wo der Kristallisationskern für solch ein Reich liegen könnte. Die Araber denken dabei natürlich an sich selbst als die alten Träger der islamischen Idee und dem König von Saudi-Arabien als dem Herrn über die heiligen Stätten in Mekka und Medina steht dabei wieder ein besonderer Anspruch zu, der ihm freilich, wie könnte es anders sein, von dem Libyer al-Qaddafi streitig gemacht wird. Außerhalb der arabischen Welt sind es heute vor allem die Iraner und der Khomeini, die meinen, den reinen Islam zu vertreten und damit ein Anrecht zu haben, Keimzelle des islamischen Weltreiches zu sein. Die islamische Welt ist viel zu zerstritten, als dass momentan auch ein irgendwo auftauchender starker Mann das islamische Weltreich zusammenkitten könnte. Ich komme zum vierten Punkt, das Verständnis des Reiches Gottes im Neuen Testament. Bibellesern wird es auf Anhieb einsichtig sein, dass die Verkündigung Jesu vom Reich Gottes nicht verständlich ist ohne den alttestamentlichen Hintergrund. Im Alten Testament wird es auf vielfältige Weise bezeugt, dass Yahweh nicht nur der Gott Israels, sondern der Herr über die Völkerwelt, ja über Himmel und Erde, über alle Mächte und Gewalten schlechthin ist. Die frommen Israels litten aber unter der ihrem Glauben scheinbar widersprechenden Erfahrung, dass eben doch mancherlei widergöttliche Mächte am Werk sind, sowohl im eigenen Volk als auch in den Feinden Israels. Die Glaubenden des alten Bundes litten unter der Gottlosigkeit in den eigenen Reihen und in der Völkerwelt. Hier setzen die prophetischen Heilsverheißungen ein. Es wird eine Zeit kommen, in der Gott sein Recht auch über die Völker durchsetzen wird. Für Israel und die Völkerwelt wird eine umfassende Friedens- und Heilszeit kommen, in der der Messias, der endzeitliche König Israels, das Gebot Gottes in aller Welt durchsetzt. In diesem neuen Bund werden die Menschen nicht nur äußerlich, sondern im Herzen verwandelt werden zu wahrer Gottesfurcht. Im Judentum zur Zeit Jesu waren diese Gedanken in vielfacher Form lebendig. Man rang um die Reinigung des Gottesvolkes von aller Ungesetzlichkeit, um den Weg frei zu machen für das Kommen des Messias. Manche Eiferer waren auch bereit, dieses Ziel mit gewaltsamen Mitteln zu verfolgen. Der Kern der Verkündigung Jesu besteht nun darin, dass die Herrschaft Gottes in seinem Kommen, also im Kommen Jesu, in seinem Handeln und in seiner Botschaft real gegenwärtig wird. Das heißt, dass die schon immer vorhandene Herrschaft Gottes über alle Welt jetzt in ganz besonderer, endzeitlicher Weise real und erfahrbar wird. Durch Jesus werden Menschen in ihrem Herzen umgewandelt zum Gottesgehorsam. Die gottfeindlichen Mächte, verkörpert in den Dämonen, werden sichtbar entmachtet. Die entscheidenden Bibelstellen sind Ihnen bekannt. Von da an begann Jesus zu predigen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist genaht. Zitiere jeweils nach der Zürcher Bibel. Oder, wenn ich dagegen durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und Jesus sendet seine Jünger aus mit der Botschaft vom Gnadenreich Gottes und befiehlt ihnen das Kommen des Reiches mit Krankenheilungen, Totenauferweckungen und Dämonenaustreibungen zu dokumentieren. Aber es ist offensichtlich, dass eben nicht alle Kranken der ganzen Welt geheilt wurden. Die Taten Jesu waren Zeichen der angebrochenen Gottesherrschaft, während die Vollendung offensichtlich noch ausstand. Die gottfeindlichen Mächte regierten ja weiter. Bekanntlich hat sich Johannes der Täufer im Gefängnis daran gestoßen, dass Jesus nicht die Heilszeit in ihre Vollendung brachte, sondern den zeichenhaften Anfang. Das Reich Gottes blieb unter der irdischen Gestalt Jesu immer auch noch verborgen. Ja, am Kreuz Jesu schien die Herrschaft Gottes zu Ende zu sein. Es ist offensichtlich, dass im Kommen Jesu die Herrschaft Gottes wohl gegenwärtig, aber zugleich auch noch zukünftig ist. Und deshalb lehrt Jesus seine Jünger beten, dein Reich komme. Das Reich Gottes ist wohl genaht, aber die Vollendung steht aus. Die Reichsgottesgleichnisse Jesu sprechen von einem kleinen Anfang und der wunderbaren Vollendung des Reiches. Und diese Vollendung des Reiches wird zugleich Gericht Gottes über die Nichtglaubenden sein. Ich denke an das Gleichnis vom Fischnetz, Matthäus 13. Die Zugehörigkeit zum Reich Gottes entscheidet sich deshalb an der Stellung zu Jesus und seiner Botschaft. Der Ruf ins Reich Gottes ist immer zugleich Bußruf. Das Reich Gottes muss in kindlichem Glauben angenommen werden. Und dies geschieht durch eine geistliche Neugeburt des Menschen. Der erneuerte Mensch trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und erfährt dabei Gottes väterliche Fürsorge. Im Trachten nach dem Reich ist er schon Bürger des Reiches. Zugleich aber spricht Jesus vom Eingehen in das Reich als einen in der Zukunft liegenden Vorgang. Solche Ausdrücke machen deutlich, dass Reich Gottes, Basileia Tuteu, sowohl das königliche Regieren Gottes als auch den Herrschaftsbereich Gottes meinen. Die Herrschaft Gottes realisiert sich einerseits auf der Erde, aber das Reich Gottes ist letztlich kein irdisches Reich. Es ist aber auch nicht rein überirdisch oder geistig, weil es sich eben in der Entmachtung der irdischen Mächte manifestiert. Jesus ist ja gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Da Gott seine Herrschaft durch Jesus aufrichtet, ist das Reich Gottes immer auch das Reich Jesu des Christus. Als solcher, als König zieht er in Jerusalem ein, als ein Herrscher, der aber zugleich seine Macht verbirgt. Aber vor dem Hohen Rat der Juden und vor dem Vertreter der Weltmacht Rom bekennt Jesus sich offen zu seinem Königtum. Jedoch sein Reich ist nicht von dieser Welt, nicht mit menschlichen Kategorien von Macht verstehbar. Jesus regiert da, wo Menschen sich ihm bedingungslos anvertrauen und nach dem leben, was Jesus in der Bergpredigt als Grundgesetz seines Reiches verkündigt hat. Der Ruf Jesu erging zuerst an die Söhne des Reiches, an sein Volk Israel, welches aufgrund göttlicher Gnadenwahl das erste Anrecht auf die Bürgerschaft im Reiche Gottes hatte. Aber die meisten lehnten den Ruf ins Reich Gottes ab, während Jesus zugleich die Herrschaft Gottes für die Völkerwelt öffnete. Wenn Jesus seine Herrschaft vollendet und in großer Macht und Herrlichkeit als der Menschensohn vom Himmel kommt, dann wird die Weite seiner Herrschaft endgültig offenbar werden. Bis dahin sammelt Jesus seine Gemeinde aus allen Völkern. Als Leib Christi sind die Glaubenden sichtbarer Ausdruck seiner Herrschaft in dieser Welt. In der weltweiten Gemeinde des Christus herrschen Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, sagt Paulus in Römer 14, Vers 17. Die sozialen und nationalen Schranken sind gefallen, Galater 3, Vers 28. Durch Gottes Gnade werden Menschen unterschiedlicher Herkunft in das Reich Christi versetzt, Kolosser 1, Vers 13, Epheser 5, Vers 5. Sie leben noch in dieser vergehenden Welt, sind aber zugleich schon Bürger im Himmel. Philipper 3, Vers 20. In der biblischen Heilserwartung kann das kommende Reich entweder als ein Leben auf einer erneuerten Erde im Sinn von Jesaja 2, 2 bis 4, Jesaja 11, 6 bis 9, und das heißt im Sinne des tausendjährigen Reiches nach Offenbarung 20, Vers 1 bis 6 verstanden werden, oder als die neue Welt Gottes, welche alles bisherige völlig überragt. Letztlich lassen sich beide Vorstellungen nicht gegeneinander ausspielen. Sinn der Aufrichtung der Herrschaft Jesu im tausendjährigen Reich auf dieser Erde ist es, dass Jesus seine Macht über alle Reiche dieser Welt demonstriert und sich dann auch die Berufung Israels endgültig erfüllt. Schließlich aber wird Jesus alle Mächte und Gewalten, auch den Tod, entmachten und die Herrschaft Gott zurückgeben. 1. Korinther 15, 24 bis 26. Damit Gottes Regierung in einer neuen Schöpfung zu seiner Vollendung kommt. Offenbarung 21. Das war eine ganz kurze Skizze der neutestamentlichen Verkündigung vom Reich Gottes. Ich komme nun zum fünften Abschnitt, Versuch einer Wertung. Bei jedem Vergleich zwischen Islam und biblischem Glauben müssen wir uns hüten, dass wir nicht ein Zerrbild von Islam einem reinen Christentum gegenüberstellen. Im Blick auf das biblische Verständnis vom Reich Gottes können wir nicht umhin festzustellen, dass im Laufe der Kirchengeschichte die Praxis sich weit von der biblischen Lehre entfernt hat. Ich sagte schon, dass das religiöse Staatsverständnis in Byzanz und im katholischen Hochmittelalter sich nicht viel vom islamischen Verständnis unterschieden hat. Wir können deshalb nur ein koranisches Verständnis von weltlichen Ordnungen mit einem biblischen vergleichen. Im Blick auf den Koran sind wir dabei in der misslichen Lage, dass die Auffassungen Mohammeds in Mekka und in Medina sich doch erheblich voneinander unterscheiden und sich beide im Koran niedergeschlagen haben. Mir ist auch bewusst, dass die islamische Lehre sich nicht ausschließlich auf den Koran gründet, aber dies ist etwa in der katholischen Lehre hinsichtlich der Bibel ja auch nicht der Fall, da die Tradition und die kirchlichen Lehrentscheidungen ebenso maßgeblich sind. Wenn ich den Koran richtig verstehe, dann strebt er doch eine Durchsetzung der Herrschaft Gottes in dieser Welt Kraft des göttlichen Gesetzes an. Zwar weiß der Koran um die menschliche Neigung zur Sünde und das heißt auch zum Ungehorsam gegenüber Gott. Er weiß um Gottes Gericht und um das Paradies als einem überirdischen, überhöhten Heilszustand. Es lässt sich aber nicht leugnen, dass Mohammed im Blick auf diese Welt doch einen gewissen Idealismus hegte. Vor allen Dingen in seiner Endphase in Medina. Der Mensch könnte doch Gottes Gebot erfüllen. Dass solche Optimismus und die Wirklichkeit dann doch immer weit auseinanderklaffen, gehört zu den Spannungen, denen der Muslim ausgesetzt ist. Das Neue Testament ist hier viel nüchterner und kritischer gegenüber dem Menschen und seinen Möglichkeiten. Es erwartet nicht die Durchsetzung der Herrschaft Gottes Kraft des göttlichen Gebotes. Es rechnet aber damit, dass Gott durch seinen Geist Menschen im Kern ihres Wesens durch völlige Vergebung erneuert und solche Menschen dann aus Dankbarkeit für das empfangene Heil sich auch in ihrem alltäglichen Leben und in ihren sozialen Bezügen ändern. Ansatzweise und zeichenhaft wird Gottes Reich in der Gemeinde Jesu Christi sichtbar. Mohammed wollte im Grunde das Weltliche in das Religiöse, das heißt von Gott Abhängige hineinnehmen. Er wollte gewissermaßen das Weltliche göttlich sanktionieren. Der Gebrauch von Macht, etwa im Dschihad, die Freiheit des Mannes gegenüber der Frau, All das wird religiös verbrämt, überhöht. Das ist aber wiederum das Dilemma des Islam. Der Islam wird letztlich weltlich und hat gegenüber der Sünde, die ihr gerade aus dem sinnlichen Begehren kommt, keine Waffe mehr. Im Neuen Testament wird dagegen die Diskrepanz zwischen der Welt und dem Reich Gottes realistisch gesehen. Diese Welt ist gefallen, sündig, hat keine göttliche Qualität und wird unbegreiflicherweise von Gottes Langmut noch ertragen. Der Christ ist sowohl Bürger in dieser dem Untergang geweihten Welt als auch im Reich Gottes. Dies bringt manche Spannungen und Kämpfe mit sich, aber auch das Sehnen nach jener Welt. Der Christ befindet sich in Grenzsituationen. Er soll einerseits dem Kaiser geben, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, aber er soll auch Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Christ kann in Konflikt mit dem totalitären ideologischen Staat kommen, in Verfolgung und Tod. Der Islam möchte dagegen letztlich die Harmonie zwischen weltlich und göttlich. Aus biblischer Sicht ist das eine Illusion. Jesus hat gesagt, dass er nicht gekommen ist, den Frieden zu bringen, sondern den Streit, das Schwert. Weil Jesus dem Vater völlig gehorchte, geriet er ja in Konflikt mit den irdischen Autoritäten, den frommen Autoritäten, und wurde gekreuzigt. Das heißt, das Kreuz ist die sichtbare Absage an alle Harmonie zwischen Welt und Gott. Es ist vielmehr der Sieg Jesu über die Welt und ihre Versuchungen. In der tiefsten Ohnmacht des Kreuzes ist der Keim für den Sieg des Reiches Gottes verborgen. Deshalb ist das Kreuz mit Recht das christliche Symbol. Deshalb kann auch der Christ gerade im Leiden siegen und wird durch das Blut der Märtyrer das Reich Gottes ausgebreitet, wie gerade die jüngste Kirchengeschichte beweist. Ich komme zum sechsten Abschnitt und zum Schluss. Konsequenzen für unsere Verkündigung. In der Begegnung mit Muslimen können wir politischen, sozialen und ethischen Fragen nicht ausweichen. Denn viele, die meisten Muslime, denken politisch, müssen aufgrund des islamischen Verständnisses vom Staat politisch denken. Muslime sehen uns von daher in vielerlei Hinsicht kritisch. Sie werfen uns vor, wir würden Glaube und Alltag trennen. Unser Alltag sei nicht vom Gebot Gottes bestimmt. Sie prangern unsere weltliche, gottlose, unmoralische Gesellschaft an. Im scheinbaren Widerspruch dazu prangen sie aber auch das Machtverhalten der sogenannten christlichen Welt an, den vergangenen offenen Kolonialismus und den versteckten heutigen Kolonialismus, etwa die Unterstützung Israels, aber in strengen muslimischen Kreisen wird etwa jede westliche Entwicklungshilfe als ein getarnter Kolonialismus gesehen, das heißt ein getarnter Versuch der Ausbreitung der westlichen, das heißt christlichen Machtsphäre. Und so werden wir als Missionare dann auch gesehen, selbst wenn man diakonisch in der Welt des Islam arbeitet, neigen strenge Muslime dazu immer, uns so politisch einzuordnen. Ich meine, wir sollten solchen Themen nicht ausweichen, sondern sie aufnehmen und sie ins geistlich-seelsorgerliche wenden. Wir können, wenn wir über diese Themen reden, von der Realität der Sünde sprechen, die in der westlichen Gesellschaft nur allzu offenbar ist. Ich sage meinen islamischen Gesprächspartnern immer, ja, im Westen, da seht ihr die Sünde offensichtlich. Wir können auch zugestehen, dass das islamische Gesetz durchaus in mancher Hinsicht einen moralischen Schutzwall baut, dass aber hinter dieser Mauer die Sünde genauso da ist, da das Gesetz nicht die Herzen erneuern kann. Wenn man tiefer ins Gespräch mit Muslime kommt, geben sie das dann auch zu. Bei uns ist die Sünde da, nur im Verborgenen. Nach außen hin ist da ein moralischer Schutzwall durch das Gesetz, aber im Innern ist es faul. Und hier können wir nun das Evangelium sagen. Jesus schenkt die Neugeburt durch sein völliges Vergeben. Er verwandelt Menschen und dann auch Verhältnisse. Aber die neue Welt und das vollendete Reich wird er durch sein machtvolles Wort schaffen.